Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Mein Büro mit Panoramablick. Meine Dienstwagenlimo mit Chauffeur. Mein fetter Gehaltszettel. Meine Macht. Und das am besten alles mit spätestens 23 Jahren. Jung und plötzlich Chef. Unser Thema bei Ab 21. Tigran Onaran war mit 23 das erste Mal Chefin. Da hat sie das Wahlkreisbüro der FDP-Abgeordneten Silvana Koch-Merin geleitet. Seitdem geht's von Chefposten zu Chefposten. In der Zwischenzeit ist sie selbstständig. Wie das alles gelaufen ist und wie es ihr geht, erzählt sie. Hermann Arnold war selbst jahrelang Chef einer Schweizer Softwarefirma und hat sich entschieden, zurückzutreten und als normaler Mitarbeiter im Team zu arbeiten. Wie er seinen neuen Chef von der anderen Seite erlebt, er sagt's euch. Und Sebastian Stockebrand ist Karrierecoach, gibt Tipps, wie auch ein junger Chef ein Bombenchef ist. All das jetzt hier. Viel Spaß beim Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt da ja so zwei Typen Mensch. Die Fleißbienen, die im unteren Stockwerk eines Büros sitzen, Arbeitsaufträge entgegennehmen und abarbeiten. Und die Könige und Königinnen, die sitzen im oberen Stockwerk und delegieren. Tigran Onaran hat direkt den Aufzug in die obere, in die Chefetage genommen. Mit 23 Jahren hat sie bereits das Wahlkreisbüro von FDP-Abgeordneter Silvana Koch-Merin geleitet. Und seit 2 Jahren ist sie ihre eigene Chefin. Sie leitet Global Digital Woman. Das ist eine Netzwerkorganisation für Frauen. In ihrem Team arbeiten 8 Leute. Ich habe mit ihr geredet, habe sie gefragt, wenn man dich als Kind gefragt hat, was du werden willst, hast du dann Chefin gesagt?
Ich habe zumindest gesagt Polizistin. Also
ist jetzt nicht gleichzusetzen unbedingt.
Nicht unbedingt.
Man kann auch Streifenpolizistin
ja,
sein.
Ja, aber ich glaube, in meiner Vorstellung war ich schon jemand, die nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sag ich mal, Befehle gibt, sondern auch Menschen, Kolleginnen und Kollegen irgendwie sagt, okay, das ist unsere Agenda und dahin geht die Reise. Also ich wusste schon immer ganz genau, was ich wollte und war auch schon immer der Typ, der anderen gesagt hat, was ganz gut wäre, wohin so der Kompass gehen kann.
Also meinst du, es ist genetisch bedingt bei dir das Chefgehen?
Ich glaube, es ist eine Sozialisationssache. Also ich habe einen ganz tollen Feministen als Vater, der immer gesagt hat, sei nie abhängig vom Staat oder vom Mann. Und damit mir diese Unabhängigkeit mitgegeben hat, die auch, finde ich, eine ganz gute Basis dafür ist, dass man irgendwann in eine Führungsrolle geht. Und daher glaube ich schon, dass es etwas ist, was mitgegeben wird in frühen Jahren zumindest, was man sich so von seinem Elternhaus abgucken kann oder von denjenigen, die auch in jungen Jahren einen begleiten.
Mit 23 hattest du deine erste Chefinnenposition. Das ist unfassbar krass. Wie war das für dich, so früh zum ersten Mal Chefin zu sein?
Das war schon krass und ich bin da auch eher sozusagen reingerutscht, weil ich habe damals eben in der Politik gearbeitet. Ich habe für Silvana Koch-Merin, die war damals Europaabgeordnete der FDP, gearbeitet und das sogenannte Wahlkreisbüro, also das Büro, das im Wahlkreis vor Ort ist, geleitet. Und ich habe es so geleitet, nicht nur, dass ich war, sondern ich hatte auch ein Team. Es waren zwar in Anführungszeichen nur 2 Personen, aber immerhin. Und eine Person war älter, also über 50, und die eine Person war jünger als ich. Das heißt, ich hatte an sich schon ein recht diverses Team, wovon wir heute alle schwärmen. Das hat mich aber auch sehr darin geschult, wie man eben auch mit so verschiedenen Generationen im Team umgeht.
Jetzt warst du ja insgesamt schon 4-mal Chefin. In der Zwischenzeit hast du ja auch dein eigenes Unternehmen. Was hast du jedes Mal dazugelernt? Kannst du das so rückblickend sagen?
Also das erste Mal, als ich in jungen Jahren in diese Führungsposition gekommen bin, habe ich eben gelernt, wie ich es geschafft habe, auch mit eben Menschen umzugehen, die durchaus älter sind als ich. Was ich mitgenommen habe, ist, dass ich von Anfang an sehr klar kommuniziert habe, was ich eben von der anderen Person erwarte und was sie auch von mir erwarten kann. Also ich habe schon auch durchaus sehr direkt gesagt, das kann ich nicht, darauf bin ich angewiesen. Also die Talente brauche ich auch von euch als mein Team, damit wir eben auch als Team generell gut performen an der Stelle. Und dann in den anderen Positionen, dann war ich in verschiedenen Verbänden oder auch an der Hochschule in der Kommunikationsrolle und habe da eben auch ein Team aufgebaut und zum Schluss eben auch geleitet, habe ich immer gelernt, eben diese offene Kommunikation weiter voranzutreiben, aber vor allem eben auch, sage ich mal, nicht so eine Buddy-Kultur zu implementieren. Das sieht man häufig jetzt in der Startup-Welt, dass alle irgendwie miteinander voll cool sind. Man geht ein
Bierchen. Alle auf du, genau, alle zusammen trinken.
Genau. Und ich finde das auch gut. Also Also jetzt habe ich ja auch ein großes Team und wir sind auch auf Du und wir gehen auch mal was trinken. Aber am Ende des Tages finde ich schon, dass alle wissen müssen, dass das irgendwie ein professioneller Kontext ist. Ich finde, das hilft auch, wenn dann wirklich, sage ich mal, ins Eingemachte geht, dass man sieht, okay, am Ende des Tages ist es halt unser Job und das ist wichtig, dass jeder sich dieser Verantwortung auch bewusst ist.
Ja, und vor allen Dingen müssen alle wissen, dass du die Chefin bist, oder? Weil es gibt ja auch unpopuläre Entscheidungen, die du sicherlich mal treffen musst. Und wenn man dann so auf du und Body ist und Kumpel und ne, ist schwierig, oder?
Das ist das Problem. Und es kriegen viele nicht hin. Ich würde sogar sagen, dass viele in der Führungsposition, die das implementieren wollen, vielleicht noch hinbekommen. Aber manchmal kriegt es das Team nicht hin. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie einfach diese verschiedenen Differenzierungen am Ende des Tages nicht können. Und ich kann es durchaus verstehen. Man will sozusagen immer den oder die Vorgesetzte auch als Boss irgendwie, finde ich, empfinden und da vielleicht auch eine gewisse Respektinstanz an der Stelle auch haben.
Wenn ihr im Job so richtig durchstarten wollt, dann heißt das früh Verantwortung übernehmen, ein Team leiten. Aber wie ist das eigentlich, wenn man auf dem Chefsessel sitzt und Mitarbeiter führen muss? Darüber habe ich geredet mit Tijen. Sie ist 32 Jahre alt und leitet die Netzwerkagentur Global Digital Woman. 32 und schon Chefin, würden vielleicht viele von euch sagen, das ist jung. Aber Tijen, die hat schon auf 4 verschiedenen Chefinnen-Sesseln in ihrer Karriere gesessen. Das erste Mal, da war sie 23 Jahre alt, da hat sie das Wahlkreisbüro von Silvana Koch-Merin geleitet. Ich habe mit ihr geredet und sie hat mir gesagt, sie beobachtet, in ihrem Umfeld wird wenig unterschieden zwischen Männern und Frauen, wenn es ums Chefsein geht. Aber ein Thema ist Thema. Altersunterschiede.
Also wenn jemand kommt, der oder die aus dieser Digital Native Generation kommt, dass man dann erstmal sagt, huch, Mann, die sind auf Instagram, die sind so fancy und die sind irgendwie alle cool und laufen jetzt mit irgendwelchen Hoodies durch die Gegend. Können die denn überhaupt auch Chef sein? Können die denn auch unpopuläre Entscheidungen treffen? Und das war mein Punkt damals auch, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich komme aus einer anderen Generation. Ich sehe vielleicht auch Politik anders. Ich begreife auch Politik anders. Und da gibt es Menschen und eben auch vielleicht die Person, mit der ich zusammengearbeitet habe, die ganz anders sozialisiert ist, wo zum Beispiel das Thema Hierarchiedenken extrem wichtig ist. Also zu sagen, okay, da ist der Boss, trifft alle Entscheidungen, wird nicht diskutiert und alle folgen ihm oder ihr. Und das war schon eine Umstellung, das habe ich durchaus gemerkt, dass am Anfang es immer so war, okay, wieso will die das jetzt mit uns diskutieren? Warum gibt es jetzt hier einen demokratischen Beschluss oder Entschluss? Das verstehe ich gar nicht. Sie soll es einfach entscheiden und wir machen es. Und das war etwas, also ich glaube, ich habe damals schon New Work gelebt, ohne dass es so hieß.
Das kennen wahrscheinlich viele ältere Mitarbeiter gar nicht, ne? Die denken sich dann, muss ich jetzt was anderes leisten? Muss ich mehr leisten oder muss ich jetzt weniger leisten? Oder wie funktioniert es? Gab es da auch Leute, die gesagt haben, nee, also die als Chefin, die akzeptiere ich nicht. Und wenn dem so war, was hast du dann gemacht mit Leuten, die nicht folgen wollten?
Am Anfang schon immer versuchen, da alles zu erklären, also offen zu kommunizieren, was man ja heute auch sagt, transparente Kommunikation, alle mit ins Boot holen. Aber dann habe ich irgendwann einen Tipp auch von einer guten Mentorin bekommen, die hat gesagt, okay, jetzt musst du auch einfach mal sagen, pass auf, anscheinend gibt es hier eine Dissonanz, ja, und wir kommen hier nicht mehr weiter und es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen das Spielchen jetzt weiter und du stellst alles, was ich hier sage, wie ich versuche auch Entscheidungen demokratisch zu lösen, in Frage zu stellen. Oder du versuchst auch das, wie ich hier versuche, Führung zu implementieren, zu akzeptieren. Und wenn du halt sagst, du kannst es nicht akzeptieren, dann müssen wir halt ernsthaft überlegen, ob es halt an der Stelle passt. Und das war für mich der größte Lernprozess. A, zu merken, okay, am Ende des Tages geht nicht darum, dass alle dich jetzt lieben und lieb haben, sondern es geht darum, dass du einen guten Job machst und dass du anderen auch zeigst, dass sie auch Verantwortung haben. Das hat tatsächlich geholfen. Also den Menschen klarzumachen, dass sie nicht nur irgendwie ein Rädchen sind, sondern vielleicht sogar manchmal auch das entscheidende Rädchen im Team.
Sind das typische Fehler, die junge Chefs machen, dass sie vielleicht diese Hierarchie, die man ja dann doch haben muss als Chef, egal in welchem Alter man ist, dass sie die vielleicht dann doch nicht so richtig ernst nehmen beziehungsweise nicht so richtig umsetzen können?
Also einmal ein Fehler, den, glaube ich, junge Chefs in so Teams oder Chefinnen machen, ist wirklich diese Buddy-Kultur-Mentalität, die ich vorhin erwähnt habe. Und das Zweite ist, dass sie auch wirklich so dieses Thema haben, okay, ich muss ja am Ende des Abends rausgehen und irgendwie alle müssen mich irgendwie lieb haben. So. Und das muss alles irgendwie so gut funktionieren, dass alle sich in die Hände klatschen und sagen, ey, das war perfekt. Und ja, das ist auch mein Wunsch am Ende des Tages, aber manchmal gehört halt auch dazu, dass man sich irgendwie mal zofft, dass man sagt, okay, das funktioniert nicht oder dass man vielleicht auch mal merkt, an der Stelle passt es einfach auch nicht. Und dann zu sagen, ist es vielleicht gut, so wie das Team gerade zusammengestellt ist? Oder brauche ich vielleicht eine neue Konstellation?
Jetzt hast du ja Global Digital Woman selber gegründet und bist damit ja im Grunde eine Ausnahme. Es gibt ja nur ganz wenige Frauen, die ein Startup gründen. Was hat dich an einem Startup als Chefin gereizt?
Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich eben so einen tollen Feministen zu Hause immer hatte, mein Vater, der eben diese Unabhängigkeit immer gepredigt hat. Und im Grunde, glaube ich, wusste er vor mir, dass ich irgendwann in die Selbstständigkeit gehe. Und egal, wo ich in Position war, war immer so in einer besonderen Funktion. Also ich habe immer relativ schnell eine Stabstellenfunktion übernommen, immer irgendwie so eine Art Satellit. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich immer so Intrapreneurin in Organisation war, also diese unternehmerische Denke mit reingebracht habe. Und irgendwann war klar, okay, in den Konstellationen, in denen du bist, gibt es auch kein Weiterkommen mehr. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was kann ich eigentlich gut und was liegt mir am Herzen, wofür habe ich eine Leidenschaft und was ist auch eben etwas, woraus man ein Unternehmen machen kann, das eben auch zukunftsfähig ist. Und dann habe ich gesagt, okay, Diversity und Digitalisierung gehören zusammen. Und ich habe eben auch eine Leidenschaft, Frauen zu empowern, ihren Weg zu gehen, egal ob sie Gründerin sind oder im Mittelstand in den Konzernen Digitalisierung vorantreiben, und habe daraus dann das Unternehmen gegründet und gesagt, den Weg gehe ich im Grunde weiter.
Was denkst du, warum gründen so wenig Frauen? Haben die diesen Unternehmergeist nicht so, wie du ihn hast?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal merke ich schon, dass Gründerinnen wirklich Probleme haben, zu Kapital zu kommen. Also Kapitalzugang ist ein Riesenthema. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Zum einen merkt man schon, dass diese Investorenzirkel relativ closed sind, relativ verschlossen. Das sind diese sogenannten Old Boys oder sozusagen in der Startup-Szene Young Boys Networks, wo man sehr schwer reinkommt. Das zweite ist, dass sie auch selber irgendwie natürlich sich bewegen müssen, zu sagen, okay, ich muss jetzt einen Fuß in die Tür dieser sogenannten Networks an der Stelle bekommen. Ich muss vielleicht auch mal mit einer Idee raus, die noch nicht 150% safe ist, sondern vielleicht eben 70% an der Stelle.
Tijen Onaran ist seit ihrem 23. Lebensjahr Chefin. Zum Lernen erst in verschiedenen Unternehmen, seit 2 Jahren selbstständig mit einem eigenen Frauennetzwerk. Chapeau! Das beste Beispiel ist sie für Jung und Chef. Heute unser Thema bei Ab 21.
Deutschlandfunk Nova.
Am Anfang der Karriere gleich auf den Chefsessel, das ist nicht so einfach, habe ich heute gelernt. Aber wie ist es eigentlich für Mitarbeiter, wenn da plötzlich jemand an der Macht ist, der wenig Erfahrung hat? Darüber habe ich geredet mit Hermann Arnold. Er war selber Chef, CEO einer Schweizer Softwarefirma und hat sich dann entschieden, zurückzutreten und als normaler Mitarbeiter ins Team zu gehen. Ich habe ihn gefragt, warum haben Sie sich gesagt, es muss jetzt jemand Neues her?
Ich habe mich jedes Jahr einmal gefragt, ob ich noch der Richtige bin für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dass ich dann irgendwann zu dem Schluss kam, ich bin nicht mehr der Richtige, bin ich auf die Suche gegangen, wer denn mein Nachfolger sein könnte. Und als ich dann fündig geworden bin, habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, das Zepter zu übergeben.
Okay, und was für Innovationen oder was für neues oder anderes Chefsein haben Sie von Ihrem Nachfolger erwartet?
Ich bin grundsätzlich der Pionier. Das ist einer, der am Anfang den Weg bahnt. Das ist so, ich vielleicht gerne mit einem, der im Dschungel steht, man gar nicht genau weiß, in welche Richtung man gehen soll, und dann die Machete rausholt und dann mal irgendwo in eine Richtung geht und dann Weg frei macht, dass andere nachfolgen können. Irgendwann einmal, wenn so einzelne Wege eingetreten sind und zunehmend mehr Leute auf denen gehen, ist die Aufgabe, eine Führungskraft, eine andere, nämlich nicht mehr irgendwelche Wege im Alleingang aufzureißen, dass andere einem folgen können, sondern braucht jemanden eher, der die Straßen breiter macht und schöner auslegt, dass immer mehr Leute darauf gehen können und auch die dann auch selbst Verantwortung übernehmen können in dem Bereich. Und das kann ich irgendwie nicht so gut. Mhm. Und das war das, was ich von meinem Nachfolger erwartet habe, dass er die Mannschaft stärker fordert, selbst Dinge voranzutreiben.
Jetzt ist Ihr Nachfolger, den haben Sie auch selbst mit ausgewählt, ist ja sehr jung gewesen. Er war ja quasi Ihr Praktikant. War das nicht irgendwie ein bisschen komisch?
Der hat natürlich eine Geschichte gehabt. Also wir haben ihn eingestellt als Praktikant. Der hat dann aber sich unglaublich gut bei uns in der Firma entwickelt, hat immer verschiedene Aufgaben wahrgenommen. Und immer wenn er eine neue Aufgabe reingegangen ist, hat er sich erst sehr gut darauf vorbereitet, dann mal ganz gut versucht zu verstehen, was dann die Aufgabe ist, dann auch sehr stark an sich selbst gearbeitet und dann auch immer die Aufgaben mit großer Bravour gemeistert. Und deswegen war ich auch der Meinung und auch die Firma war mir der Meinung, okay, wir glauben, er ist der Richtige. Und deswegen haben wir ihm dann auch diese Chance gegeben.
Und hat er die Erwartungen, die an ihn gesetzt wurden, generell hat er die erfüllt?
Ja, ohne ihn wären wir, bin ich überzeugt, nicht so erfolgreich gewesen die letzten, sind jetzt 6 Jahre, seitdem er Führung übernommen hat.
Was haben Sie denn von Ihrem neuen jungen Chef gelernt? Weil Sie haben ja mit dem direkt zusammengearbeitet. Wo haben Sie gedacht, alter Verschalter, das macht er richtig gut?
Ein Beispiel, also es gibt ganz viele Sachen, die ich gelernt habe. Ich habe dann ein Jahr lang unter ihm gearbeitet, sozusagen mein ehemaliger Mitarbeiter war dann mein Chef und ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Und ich habe so bestimmte Sachen dann beobachtet. Zum Beispiel, ich habe immer versucht als Chef, unsere Entwicklungsabteilung zu schützen vor zusätzlichen Aufwand, weil die eh schon im roten Bereich waren und gestöhnt haben unter der Aufgabe und der Arbeit, die sie zu leisten haben. Und dann, als mein Nachfolger übernommen hat, hat er die Leute zusammengetrommelt und hat gesagt, so, jetzt mehr oder weniger, jetzt überspitzt es ein bisschen, genug gejammert, wir müssen wieder nach vorne gehen, wir müssen Innovationen für die Kunden machen, wir müssen jetzt eine Innovationsoffensive starten und es kommt sozusagen mehr oder weniger zu dem, was ihr bis jetzt gemacht habt, noch viele innovative Sachen obendrauf. Und ich habe gedacht, uiuiui, dem fliegt sicher die ganze Organisation um die Ohren. Und habe mich dann aber zum Glück erinnert, dass ich gesagt habe, ich schlage ihn vor, weil er es ja anders machen muss, als ich es mache. Also besser machen, also muss es irgendwie anders machen. Wenn es genauso machen würde, wie ich es mache, hätte man das Ganze eigentlich nicht machen müssen. Also habe ich das ausgehalten und mal geschaut, was passiert. Und das Spannende war, dass die Leute dann irgendwie tatsächlich recht viel Energiereserven haben freischalten können und freimachen können, weil sie nämlich plötzlich zusätzlich zu den Dingen, die eher langweiliger Natur waren, die man machen muss, plötzlich richtig coole, innovative Sachen haben machen können. Mhm. Und dadurch hat es eine riesen Energiewelle gegeben und da sind echt super Sachen in dieser Zeit entstanden, aus dem heraus. Und dann habe ich lernen müssen, okay, ich habe wahrscheinlich die Abteilungen falsch in Schutz genommen und damit eigentlich viel von dem Energiepotenzial, das da ist, kaputt gemacht. Mhm. Und er hat das richtig, richtig gut heben können.
Jung und Chef. Es geht aber auch andersrum. Vom Chefposten hin zum normalen, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter. Hermann Arnold hat das so gemacht, freiwillig wohlgemerkt. Er war selber Chef einer Schweizer Softwarefirma und hat sich dann entschieden, zurückzutreten und die rechte Hand vom neuen Chef zu werden. Der neue Chef, der wurde in einer gemeinsamen Wahl im Unternehmen festgelegt. Grundsätzlich wird diese Entscheidung Jahr für Jahr per Wahl getroffen. Ich habe ihn gefragt, haben Sie eigentlich den Eindruck, dass Ihnen dieser Wahlakt, dass der irgendwie was ist, was eine Führungskraft dann besonders unterstützen kann?
Es ist definitiv etwas, was unterstützt, wenn man starkes und gutes Wahlergebnis hat. Das trägt einen und insbesondere Anfangszeit war das recht wichtig. Inzwischen müssen wir auch ganz ehrlich sagen, es hat sich bei uns so eingeschlichen, dass es ein Wahlritual ist, das an bestimmten Orten nicht mehr so ganz passt auf die Situation. Und deswegen nach jeder Wahl überlegen wir uns wieder, wie können wir sie verbessern. Und inzwischen sind wir auch in einer sehr offenen Diskussion darüber, wie wir mit den Wahlen weitergehen, weil sie irgendwie im Moment nicht mehr so ganz passen, wie wir es machen. Wir wollen weiterhin, dass jeder mitreden kann, mitbestimmen kann und Verantwortung übernehmen kann. Wir sind nicht ganz sicher, ob das System, wie wir es im Moment haben, einmal pro Jahr alle Führungskräfte zu wählen, ob das vom Aufwand, Ertrag her und so weiter richtig ist. Da sind wir im Moment ganz offen in der Diskussion.
Generell abschließend die Frage, Sie haben jetzt ja Ihren jungen neuen Chef längere Zeit schon als Ihren Chef über sich. Würden Sie sagen, dass das Jungsein oder das neu in eine Chefposition einsteigen als junger Mensch, dass das mehr Vorteile als Nachteile hat für den Chef und für die Belegschaft?
Na, da gibt es ganz viele Aspekte. Also ich glaube, das eine, was ich beobachtet habe, und wir haben ja relativ viele junge Leute auch zu Chefs gemacht, dass da, wenn man noch nicht viel Führungserfahrung hat, dass dann in dem Moment, wo ich die Chefrolle übernehme, plötzlich so ein recht archaisches Programm abläuft, das man als Chef haben muss. Also selbst die Leute, die in einem Team gearbeitet haben, wo sie einen sehr einbeziehenden Chef gehabt haben, in dem Moment, wo sie das erste Mal Chef werden, läuft das irgendwie das Häuptlingsprogramm ab. Ja, ich nenne das Häuptlingskomplex. Das heißt, plötzlich darf ich keine Fehler mehr machen, ich muss alles richtig machen, ich muss den Leuten sagen, was sie zu tun haben, ich muss sie motivieren, ich muss sie zurechtweisen, ich muss sie ihnen den Weg weisen, die ganzen Dinge. laufen da ab. Wird eigentlich ein relativ unsouveräner Chef. Und das passiert tendenziell bei jüngeren Leuten häufiger als bei Leuten, die schon mehr Berufserfahrung haben. Aber ich habe natürlich dann auch als junger Chef oder junge Chefin auch die Möglichkeit, vielleicht dann auch irgendwann einmal nach den ersten Erfahrungen auch wieder mal irgendwie Pause einzulegen, weil ich muss ja nicht zwingend nur nach oben die Karriere machen und kann mich dann in der Zeit recht gut auch selbst entwickeln, mich reflektieren und so weiter. Das heißt, eine Empfehlung, die ich jedem jungen Chef machen würde, bau irgend sowas ein wie eine Pause, in der du mal deine Führung reflektieren kannst und vielleicht auch jemanden anderen in der Führung dann beobachten kannst, während du selbst wieder keine Führungsverantwortung hast. Das hilft. Das ist natürlich kurzfristig, schaut es wie ein Karriererückschritt aus. Ich bin überzeugt, langfristig ist das etwas, was unglaublich hilft. Und gerade wenn man Jungchef wird, kann man sich das auch leisten.
Deutschlandfunk Nova.
Jung und schon Chef, das ist der ultimative Karrierebooster. Aber sitzt du denn wirklich auf dem Chefsessel? Dann seid ihr Chefs mit wenig Erfahrung und mit sehr viel Verantwortung das Ganze sehr plötzlich. Da kann einiges schiefgehen. Darüber habe ich gesprochen mit Sebastian Stockebrand. Er ist Karrierecoach und hat schon oft erlebt, wie Leute in ihren 20ern in Führungspositionen gelandet sind und das dann so eine wackelige Kiste war. Ich habe ihn gefragt, welche typischen Fehler machen eigentlich junge Chefs?
Ich denke, die jungen Chefs haben immer das Thema, dass sie schnell Erfolge erzwingen wollen oder zeigen wollen. Das ist so ein bisschen wie im Fußballverein, wenn ein neuer Trainer kommt, dann muss der immer was umstellen und ein Signal setzen. Und das Problem, was passieren kann, ist, dass junge Chefs dann viel zu schnell Dinge ändern, bevor sie verstanden haben, wie bestimmte Prozesse ticken, bevor sie wissen, wie Mitarbeiter ticken etc. Und dann kann das sehr schnell daneben gehen oder ein Strohfeuer werden.
Das bedeutet dann wahrscheinlich bei Mitarbeitern, dass die erstmal auf die Barrikaden gehen oder gucken die sich das an und sagen, fit, 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 der kriegt es nicht hin, oder?
Ja, genau. Also es kann verschiedene Dinge geben. Es kann einerseits ältere Mitarbeiter geben, die sagen, naja, also zum Beispiel, eigentlich hätte ich den Posten verdient und ich lasse den jetzt mal sauber auflaufen. Aber so, dass man es mir nicht anmerkt. Die betreiben dann so eine stille Sabotage.
Das ist sehr hinterfotzig.
Genau,
das macht man nicht.
Das macht man nicht. Das ist übrigens auch nicht so oft. Ne? Das wird oft geschrieben, aber es ist nicht so eine Thematik, die man so oft findet. Aber es gibt hin und wieder Leute, die dann oft auch sehr kompetent sind, die aber illoyal sind dem neuen Chef gegenüber und dann Machtspiele betreiben. Und wenn man da sehr jung und sehr energiegeladen ist, dann kriegt man diese politischen und feinen Sachen oft nicht so gut mit und versucht dann sehr sachorientiert weiterzumachen und merkt gar nicht, da laufen unter der Oberfläche noch andere Spiele.
Was mache ich denn dann als junger Chef, wenn ich es dann doch irgendwann mal mitbekomme, dass, keine Ahnung, in der Kaffeepause permanent über mich getuschelt wird, sobald ich den Raum verlasse?
Also das Erste, was ich immer empfehle, ist, dass man mal, jeder Chef hat ja auch einen Chef. Also ich muss im Vorfeld mit meinem Vorgesetzten klare Erwartungen absprechen, abstimmen, was erwartet er von mir oder die von mir und daran zielorientiert und sachlich arbeiten. Und wenn ich dann quasi mitkriege über die Zeit, dass Leute diese Ziele, also meine Mitarbeiter, die unterlaufen oder nicht mitgehen, dann würde ich es immer ganz offen ansprechen. Ja. Das ist jetzt sozusagen die klare Linie, die man haben muss. Das ist die eine Sache. Aber ein ganz, ganz wichtiger Fehler, den man vermeiden sollte, ist, man sollte nicht über das Vergangene schlecht reden. Stellen Sie sich vor, Sie sind 3-4 Jahre in einem Unternehmen tätig und dann kommt ein neuer Chef und der sagt, nur wer für das Neue ist, ist auf meiner Seite und es gibt nur die Seite des Guten und des Schlechten oder des Bösen. Dann wird so eine Lagerbildung betrieben, verbal, und das schätzen wir nicht, weil dann wird quasi entwertet, was wir vorher geleistet haben. Und da muss man unbedingt darauf achten, von Anfang an, dass man sagt, im Grunde genommen, entwickeln weiter auf dem, was ihr entwickelt habt, was bisher gemacht worden ist. Das ist auch egal, wie gut oder schlecht bisher gearbeitet wurde. Es ist ja nur möglich, da anzuknüpfen, weil vorher gut gearbeitet wurde oder vorher geleistet wurde. Mhm. Und das ist oft ein Kardinalfehler. Dann wird am Anfang eine Lagerbildung aufgemacht und dann hat man natürlich Feinde gegen sich.
Gibt es noch andere Kapitalfehler, die man als junger Chef machen kann, die Sie so beobachten?
Ja, also das eigentlich, was ich angedeutet habe, das eine zu schnell agieren, ohne verstanden zu haben. Und der andere Fehler, den erlebe ich oft in Coachings auch, dass zu langsam agiert wird. Also die junge Führungskraft ist zwar sehr eigentlich ambitioniert, hat aber doch Manschetten vor den Mitarbeitern, weiß noch nicht genau thematisch, wo es hingeht und wartet dann zu lang ab, weil sie es so richtig machen will. Und das kann dann dazu führen, dass irgendwie, wenn es ganz schlecht läuft, dann der eigene Vorgesetzte sagt, also so nach einem Jahr, ich hatte mir eigentlich mehr von Ihnen erwartet, das funktioniert nicht. Mhm. Und dann fallen die natürlich aus allen Wolken, weil sie auch oft so kein ehrliches Feedback zwischendurch von ihrem Chef bekommen haben. Ich würde das wirklich so beschreiben, man muss eine Balance finden zwischen keine Strohfeuer verursachen und nicht zu lange warten. Und das ist halt so ein permanentes Ausbalancieren. Das geht nur in starker Rückkopplung auch mit meinem Vorgesetzten.
Aber sind das denn alles typische Fehler für junge Chefs? Weil solche Sachen können doch auch einem älteren Chef passieren, jemandem, der neu in ein Unternehmen kommt und dann auch vielleicht zu langsam oder zu schnell agiert. Oder das ist doch nicht so typisch. Ja, altersgebunden
ist,
oder doch?
Nee, das ist erstmal, haben Sie recht, das ist eine Herausforderung, die sozusagen jeder, der neu Chef wird, ob er jung oder alt ist, hat, dass er das sozusagen abschätzen muss. In der Regel ist es aber so, dass ältere Chefs, die eine längere Karriere gemacht haben, auch als Sachbearbeiter, manchmal Unternehmen besser kennen oder bestimmte Fachgebiete besser kennen, einfach mehr Erfahrung gesammelt haben, sodass die ein besseres Feeling für Timing haben. Mhm. Also die haben, ja, wie ein erfahrener Tennisspieler, der weiß dann irgendwann, wann er mal härter aufschlagen muss oder wann er sich ein bisschen rausnimmt. Der Junge arbeitet mehr mit Kraft und Elan. So würde ich es mal beschreiben. Und da hat man nicht das Gespür. Man kann nicht alles, gerade wenn es in Teams, um Teams geht, um informelle Strukturen etc. Man kann nicht alles mit Kraft machen allein. Ja, das funktioniert halt nicht. Und das ist ein Problem für junge Führungskräfte.
Häuptlingskomplex, so hat es mein Gesprächspartner Hermann Arnold genannt. Sie werden Jungchef, dürfen ab dann keine Fehler mehr machen, denken die Chefs zumindest, müssen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Sie müssen motivieren, sie müssen wegweisen und werden dann auch gerne mal unsouveräne Chefs. Karrierecoach Sebastian Stockebrand hat das auch oft gesehen. Diese und andere typische Fallen für junge Chefs haben wir auch schon besprochen. Ich wollte aber noch von ihm wissen, was können junge Chefs denn besonders gut?
Also ganz eindeutig, eine Sache ist, junge Chefs sind natürlich neuen Technologien, neuen Methoden, Experimenten und Innovationen wirklich deutlich aufgeschlossener gegenüber. Das merkt man daran, also ich bin jetzt 47 Jahre alt, ich benutze Doodle zum Beispiel, das war für mich schon vor ein paar Jahren ein Weg, so nach dem, muss ich das denn jetzt auch noch lernen?
Ja, und ich Doodle ist so schrecklich.
Und ich finde mich nicht alt und solche, nur als ein Beispiel, und solche Apps und solche Dinge saugen junge Chefs sofort auf. Und die haben auch ein Gespür dafür, was brauchen meine jungen Mitarbeiter. Ja, während ältere Chefs eher sagen, na, wir haben doch jedes Jahr dieses Strategie-Meeting gemacht und da sind wir doch immer in den Kutscherhof gefahren und haben immer 3 Tage gemacht. Dann sagen Junge, lasst uns doch mal dahin fahren, lasst uns mal ein anderes Format machen, lasst uns was Neues ausprobieren. Und das bringt einfach Schwung in die Bude und das ist eine ganz klare Stärke der jungen Chefs.
Andere Frage nochmal ganz kurz. Doodle, benutzt das heute wirklich noch jemand?
Ja, vielleicht bin ich da zu alt, um das zu beurteilen. Das wird halt nicht in Unternehmen, eigentlich nicht. In Unternehmen nicht, aber über Unternehmensgrenzen hinweg wird natürlich immer noch gedudelt. Ja.
Schrecklich. Gut, kommen wir wieder zum Thema zurück. Gibt es eigentlich, Sie kennen sich ja in dem Bereich aus, Sie sind ja viel unterwegs, gibt es eigentlich mehr jüngere Chefs heute, als es sie früher gab?
Ja, also ich habe jetzt keine Statistik an der Hand, aber was ich erlebe und was ich in Unternehmen sehe, da wird Jüngeren mehr zugetraut und es gibt auch mehr jüngere Chefs. Und ich glaube, ein Grund ist auch, dass junge Menschen eher Verantwortung übernehmen wollen und dass der Karriereweg, oder sagen wir mal so, der Karriereweg ist auch nicht mehr so lang, wenn es um neue Technologien geht, neue Prozesse, neue Produkte, dann nützt so ein Erfahrungsvorsprung von 20 Jahren nichts mehr. Und deswegen können auch Jüngere schneller in die neuen Führungspositionen hochrücken.
Ja, wir haben es ja gerade gehört, wenn man zu alt ist und kein Digital Native mehr, hat man eh keine Schnitte mehr. Dann benutzt man Doodle und ist raus.
Naja, ich würde es mal so formulieren. Also meine Sicht ist folgende. Die Mischung macht's. Also es gibt natürlich gute junge Chefs und es gibt gute alte Chefs und es gibt schlechte junge Chefs und schlechte alte Chefs. Es gibt alle Kombinationen. Aber die Mischung macht's, denn natürlich, eins, was ich ja vorhin gesagt habe, die jungen Chefs können nicht sofort fehlende Erfahrung komplett kompensieren. Und wenn sie natürlich im Unternehmen auch ein paar gestandene ältere Führungskräfte haben, dann können die wieder Erfahrung mitgehen. Zum Beispiel Umgang mit Krisen. Das hat nichts mit Technologien oder so zu tun, wie man mit einer Krise umgeht. Das macht einen Unterschied, ob ich das schon mal erlebt habe. Eine Geschäftskrise, bester Kunde weggebrochen, Fehlstart eines Projekts, Budget überzogen. Wenn ich das erlebt habe, kann ich in der Regel mit mehr Abstand und Ruhe das machen. Ein junger Vorgesetzter wird da im Grunde ein bisschen aufgeregter. Das erlebe ich oft in meinen Coachings. Die brauchen länger, bis sie sich eingestehen, dass was schiefläuft, wissen dann nicht genau, wie sage ich es meinem Chef. Und dafür wird viel Zeit und Energie verbraucht. Und da ist eine gute Mischung zwischen alt und jung wirklich vorteilhaft, weil das sich gegenseitig einerseits antreibt, das machen die Jungen, und einerseits stabilisiert, das machen eher die Älteren.
Sebastian Stockebrand, Karrierecoach, hat aus seinem Berufsalltag erzählt, welche Fallen junge Chefs gerne mal mitnehmen und wie sie es schaffen können, super souverän und auch ganz besonders gut ihren Chefposten auszufüllen, wenn sie ein paar Tricks und Kniffe beherzigen. Und dann, trotz und gerade weil sie jung sind, gute Chefs sind.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Düren. Das Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers in Richtung von Polizisten hat einen Autofahrer aus Hürtgenwald eine Geldstrafe gekostet. Der 45-Jährige hatte nach eigener Aussage geglaubt, geblitzt worden zu sein und war über die Kontrollaktion wütend. Ein Irrtum, denn der Autofahrer war in Wahrheit gar nicht so schnell. Er wurde dann aber wegen der Geste von der Polizei verfolgt und gestoppt. Das Amtsgericht in Düren habe ihm nun die Quittung ausgestellt, berichtete die Polizei in Düren heute. Der Gruß in Richtung der Beamten kostete 1.200 Euro.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.